ARD.
Ich war arschaufgeregt. Also ich habe mich da hingestellt und habe versucht, alles auszublenden und habe gehofft, dass ich nicht verkacke.
12 points to Germany!
Es gab auch Momente, wo ich dann vielleicht nicht ganz so hart das gesagt habe, aber schon so im Sinne von, also entweder wir machen es jetzt halt so oder ich bin halt dann nicht mehr dabei.
Erst hat ihn beim ESC kaum jemand auf dem Schirm gehabt und dann ist Michael Schulte auf Platz 4 gelandet. Eines der besten Ergebnisse in den letzten Jahren. Geschafft hat er das mit einem super persönlichen Song, aber wie kriegt man das hin, den dann möglichst beeindruckend auf die Bühne zu bringen? Willkommen bei Folge 4 von Wie gewinnt man den ESC in der ARD Audiothek. Ich bin Daniel Kehler und ich liebe den Eurovision Song Contest und ich weiß, dass Michael Schulte das auch tut und sich damit auskennt, wie man einen guten Auftritt dahin bekommt. Das hat er mit You Let Me Walk Alone ja auch bewiesen.
I was born from one love of two hearts, we were three kids and a loving mom, you made this place a home. A shelter from the storm. You said I had one life and a true heart. I tried my best and I came so far, but you will never know, 'cause you let me walk this road.
Das war ein super schöner Auftritt, fand ich. Michael Schulte, jetzt hier bei Wie gewinnt man den ESC. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, moin moin.
Wenn du so zurückblickst, also wirklich mal die ganzen Jahre seitdem betrachtest, seit deinem ESC-Auftritt, was würdest du sagen, was hat diese ESC-Teilnahme und damals der vierte Platz, was hat das für dich und deine Arbeit als Musiker bedeutet, deine Karriere?
Das war natürlich schon so der große Durchbruch. Also das kann man schon so sagen. Ich habe ja davor viele Jahre auch Musik gemacht und habe auch in der ersten Staffel von The Voice zum Beispiel ja mitgemacht. Und das hat mich alles irgendwie in eine gute Lage gebracht, aber eben nicht so, dass man von einem wirklich großen Durchbruch sprechen konnte. Und der ESC hat das halt einfach geschafft. Daran schuld sicherlich auch irgendwie dann ein gutes Lied und natürlich auch eine gute Platzierung. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie Letzter geworden wäre, dann hätte das natürlich auch anders ausgehen können für mich. Aber das war einfach für mich so der Zeitpunkt, wo ich endlich der großen breiten Masse irgendwie in Deutschland bekannt geworden bin und bin dann natürlich unfassbar dankbar, dass das so damals gekommen ist. Habe ich ja vorher auch nicht geahnt, dass es jetzt genau das irgendwie für mich dann auch mitbringt.
Ich erinnere mich tatsächlich daran, an die Zeit noch bevor du überhaupt im Gespräch warst, zum ESC zu fahren, dass es schon eine relativ starke Fan-Community gab, die so um dich herum war, die ich auch versucht hat, immer bekannter zu machen. Ich habe damals auch beim Radio gearbeitet und da gab es immer wieder Leute, die sich deine Songs gewünscht haben und so weiter. Also es gab so eine Community schon, aber der eigentliche Durchbruch, das war dann wirklich der ESC anscheinend. Das ist ja schon.
Ja, also ich habe halt natürlich durch YouTube hatte ich schon immer irgendwie eine Fangruppe und hatte sicherlich auch einige Leute, die mich kannten von YouTube. Ich hatte ja auch lange Zeit, glaube ich, 2006, als ich angefangen habe, den meist abonnierten Kanal irgendwie auf YouTube. Das hat sich natürlich irgendwann dann auch schnell geändert, als immer mehr Leute zu YouTube kamen. Aber ich habe da natürlich immer schon Leute gehabt, die mich und meine Musik mochten und mich da auch supportet haben. Und dann natürlich auch nach The Voice wurden das dann nochmal wieder mehr. Davon sind natürlich dann aber auch einige über die Jahre auch wieder gegangen, wie das nach so einer Casting schon natürlich so ist, dass klar, irgendwann der Hype auch so ein bisschen nachlässt. Aber ich habe immer noch, auch heute, ich müsste es jetzt mal über den Daumen, bestimmt immer noch mindestens 50 Leute, die schon seit 2007 oder so dabei sind. Also wirklich jetzt schon bald 20 Jahre mich da krass supporten. So. Und da bin ich natürlich krass dankbar. Und wie du schon sagst, die haben auch in den Zeiten, wo es eben nicht so gut lief, und das war eben auch so um den Dreh 2015, 16, 17, also die Jahre vor dem ESC, wo es halt einfach nicht mehr so lief oder auch so ein Zeitpunkt gekommen war, wo ich dachte, okay, macht das so noch Sinn? So, ich musste die Hälfte meiner Tour zum Beispiel absagen, weil nicht genug Tickets verkauft wurden. Und ich bin jetzt der Meinung, dass ich eigentlich immer sehr gute Musik gemacht habe, aber dass es davor einfach irgendwie nicht, vielleicht war einfach nicht der richtige Zeitpunkt da. Es war ja auch eine Zeit auch, wo einfach sehr viel Deutschpop lief, ne, mit Giesinger und Bensko und Vincent Weiss. So, da war einfach so wie es jetzt heute ist, englische Musik aus Deutschland einfach noch nicht so. Noch nicht so da, wie es jetzt eben der Fall ist. Und das war schwierig für mich so. Und ich habe dann auch überlegt, also Musik aufgeben war für mich jetzt nie eine Option. aber das dann vielleicht eher nur als eine Art Hobby zu machen und nebenbei andere Sachen beruflich zu machen, war dann schon so 2017 auf hohem ESC doch eine Sache, die ich ja mir ganz ernsthaft überlegt habe. Und deswegen, ja, toll, dass da natürlich so viele Leute auch schon so lange dabei sind und das supporten.
Aber vielleicht hätten wir dich ohne den ESC jetzt als etablierten Künstler gar nicht gehabt dann, oder?
Man weiß ja nie, was so passiert wäre jetzt ohne den ESC. Das ist ja immer die große Frage. Hätte ich dann doch mal irgendwie das eine Lied geschrieben, was mir den großen Durchbruch gebracht hätte. Vielleicht wäre es auch jetzt in dieser Zeit, wo man ja auch sagen muss, dass zumindest Deutschpop im Radio nicht mehr ganz so viel gespielt wird wie noch damals. Dafür aber umso mehr Musik, englische Musik aus Deutschland. Wir haben ja mit Nico Santos, mit Fastboy, mit Clock Clock, mit Schulte und wie sie nicht alle heißen, Zoe, Weiss, Leonie. Natürlich sehr viele Leute, die jetzt auch auf Englisch singen. Vielleicht wäre da auch ohne den ESC irgendwann so meine Zeit gekommen, aber tja, wir werden es nie erfahren. So war das jetzt der Weg, den ich gewählt habe und darüber bin ich total happy und habe da auch jetzt irgendwie gar nichts Negatives irgendwie über den ESC oder auch über meine Entscheidung damals, das mal zu probieren, irgendwie zu erzählen, weil das auch in dem Moment einfach für mich das genau Richtige war.
Das war ein guter Weg. You Let Me Walk Alone, dein ESC-Song damals, ein Auftritt, der bei vielen gut angekommen ist. Und ich habe in der vorigen Folge von diesem Podcast mit jemandem gesprochen, der hat den Auftritt auch verfolgt. Und zwar, du kennst ihn, glaube ich, Isaac, also der Teilnehmer, der vergangenes Jahr in Malmö beim ESC für uns war.
Den kenne ich.
Das weiß ich, dass
du ihn kennst. Den kenne ich durchaus, ja.
Genau. Und ich habe ihn gefragt, warum war dein Auftritt beim ESC damals so erfolgreich? Mal schauen, was er gesagt hat.
Weil er eine Geschichte erzählt hat, die in ihm drin war und nach draußen musste, glaube ich. Das Gefühl hatte ich, als ich mir seinen Auftritt angeguckt habe. Der hat aus sich rausgeholt, was da war und was unbedingt raus wollte.
Was sagst du, stimmt das?
Ja, wahrscheinlich schon. Also nur eine Geschichte alleine reicht natürlich nicht, aber irgendwie der Song muss natürlich auch irgendwie eingängig sein und dann muss natürlich die Inszenierung auch passen. Das war zum Glück beides, glaube ich, ganz in Ordnung. Also der Song, das war einfach auch ein schöner Song, so einfach mal, wenn man jetzt nur mal so die Musik sich anschaut und auch die Inszenierung hat dazu gepasst. Und natürlich, das, was er schon sagt, stimmt natürlich, dass gerade wenn man auch eine ruhige Ballade singt, dann muss es natürlich eine Story sein, die auch authentisch ist und die man auch fühlt. So, und das ist 2018 war das ja dann, jetzt muss ich mal rechnen, ich glaube 15 Jahre nach dem Tod meines Vaters. Und ich hatte durchaus auch schon mal ein, zwei Songs released über das Thema, aber ich habe halt nie drüber gesprochen so. Und ich habe halt da dann zum ersten Mal dieses Thema auch wirklich, ja, auch in den Medien und so darüber ein bisschen was erzählt, weil ich auch das Gefühl hatte, jetzt ist auch irgendwie genug Zeit vergangen, dass ich auch irgendwie dazu bereit bin, darüber zu reden. Und daher wussten die Leute natürlich auch, das wurde ja auch erzählt, glaube ich, in diesem Eröffner dann vor meinem Auftritt, worum es handelt. Das checkt ja jetzt auch nicht immer direkt jeder, dass es jetzt ein Song für meinen Papa ist. Und das berührt einen natürlich irgendwie, glaube ich, so. Und es gibt, glaube ich, auch viele Menschen hier auf dieser Welt, die einen Elternteil auch schon verloren haben, entweder früh oder auch später. Und sowas ist immer ein Thema, was schmerzt oder was Emotionen hervorruft. Und wenn es dann noch so vorgetragen wird, wie wir das jetzt gemacht haben oder wie ich das gemacht habe, dann kann das beim ESC sehr gut funktionieren, glaube ich. Muss nicht immer funktionieren, aber in dem Fall zum Glück hat uns das viele Punkte gebracht.
Ich habe in diesem Podcast in jeder Folge immer so ein kleines Notizbuch dabei. Du kannst es jetzt nicht sehen, weil wir diese Aufnahme hier an zwei verschiedenen Orten sozusagen ja machen. Aber in dieses Notizbuch schreibe ich mir immer so ein paar Learnings rein oder so ein paar Ideen, die meine Interviewpartnerinnen und Interviewpartner sozusagen haben, warum ihr Song oder ihr Auftritt erfolgreich war und wie das funktionierte. Und ich würde gerade mal eine kleine Notiz machen und bei dir auf jeden Fall schon mal den Punkt mit der authentischen Geschichte reinnehmen, weil du ja auch gesagt hast, es ist nicht das Einzige, was wahrscheinlich hilft, aber es kann auf jeden Fall dazu beitragen. Also irgendwas sich auszudenken, wo man nun gar keinen Bezug hat, da wärst du jetzt auch skeptisch oder das würde sich dann irgendwie plastikmäßig anfühlen oder wäre das auch was für dich gewesen?
Also, nee, also das nicht. Und wie gesagt, ich glaube, gerade wenn du eine Ballade singst, dann wäre es schon schön, wenn da auch ein bisschen was dahinter steckt. So, weil nur eine schöne Ballade, das merkt man auch da draußen. Die Leute merken das, wenn das einfach nur gesungen wird, aber nicht so wirklich gefühlt wird. So, da kommt dann was anderes an. So, und ich glaube, wenn man jetzt davon redet, was kann beim ESC funktionieren, womit, mit was für einem Song hat man vielleicht Chancen, weit oben zu liegen, dann habe ich auch schon seit Jahren immer gesagt, also entweder du bringst halt was Ruhiges, eine Ballade, aber irgendwas Authentisches, was man halt fühlt oder eine Story, die dahinter steckt, oder du bringst halt was Außergewöhnliches, Buntes, Lustiges im Zweifel auch. Jetzt haben wir ja in diesem Jahr die Schweden zum Beispiel, so, das ist dann Kategorie so ein bisschen lustig und trotzdem eingängig hier mit dem Saunalied so, und das wird natürlich ganz weit oben auch gesehen bei den Buchmachern, und ich kann mir auch vorstellen, dass sie es vielleicht am Ende sogar gewinnen oder auf jeden Fall in den Top 3 kommen, und man sieht das ja jedes Jahr wieder, sei es jetzt der Finne vor, ich glaube das war vor 2 Jahren, der da auch in seinem grünen Outfit da fast gewonnen hat, also das sind ja alles so die Kategorie, irgendwie cooles Lied und aber zudem natürlich auch irgendwie ein Eyecatcher und auch lustig und das macht Spaß so, und das braucht der ESC auch, und das sieht man immer wieder, ich habe immer das Gefühl, es wird immer entweder sowas gewinnt oder halt eine Ballade, wie es jetzt zum Beispiel bei Arcade irgendwie der Fall war, bei Duncan Townsend oder mit den Portugiesen 2017. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, wie es jetzt mit Tattoo zum Beispiel der Fall war oder auch Nemo. Dann, das ist dann ein Song, der einfach, also wo einfach, also gesangstechnisch natürlich einfach ultra krass ist und das einfach wirklich ein wahnsinnig gutes Lied ist. So. Das war bei Loreen jetzt, glaube ich, der Fall. Da hat vielleicht natürlich auch noch ein bisschen mit reingespielt, dass sie schon mal gewonnen hat und dass sie so ein bisschen Titelverteidiger und so weiter war. Und bei Nemo aber auch, das war einfach aus, das war einfach krass. So, das war gesangstechnisch und das Lied, das war einfach krass. Also solche Lieder haben natürlich auch Chancen. Das ist vielleicht auch so ein Song wie jetzt dieses Jahr aus Österreich. Das geht ja so ein bisschen in Richtung Nemo. Das ist natürlich gesangstechnisch und auch vom Song her einfach gigantisch gut. So. Und solche Songs haben natürlich immer die Möglichkeit, das Ding auch zu gewinnen. So. Weil da sitzt du dann vorm Fernseher mit offenem Mund und denkst, wow, okay, also das ist jetzt wirklich, das ist jetzt mal wirklich Kunst und das ist halt wirklich unfassbar gut. So. Aber was ich immer sage, so schlichte Popsongs, wie sie ja auch viele Länder aus dem Osten auch gerne mal bringen, oder auch aus England auch sehr oft schon, und deswegen sind die auch immer sehr weit unten dabei gewesen in den letzten vielen Jahren. Damit kommst du, glaube ich, nicht so weit. Also so relativ gute, aber schlichte und nicht so besondere Popsongs haben wir in den letzten 10 Jahren auch sehr oft geschickt, und wir haben ja auch gesehen, was das am Ende gebracht hat. Rockstars zum Beispiel von Malik, toller Typ.
An sich auch ein guter Sänger. Song, ja.
Ja, und auch ein tolles Lied, hat auch im Radio hier funktioniert, aber nicht, also nichts Besonderes in dem Moment, ohne jetzt Malik irgendwie zu nahe treten zu wollen, aber es fällt beim ESC halt nicht auf. Das ist dann einer von vielen guten Popsongs, aber ein guter Popsong reicht halt einfach nicht.
Nee, also ich meine, der Song ist ja auch weiterhin erfolgreich, da wird ja auch immer noch gespielt und so weiter, ist wirklich ein radiotauglicher Titel, aber es fehlt dann immer so der Fernsehmoment, sage ich mal, weil am Ende ist es eine Fernsehshow und man muss irgendwas haben, sag ich jetzt immer so, was so nach 20 Songs einem im Kopf trotzdem bleibt, oder?
Genau. Und keiner sagt, dass das irgendwie schlecht war. Und beim ESC gibt es auch, es gibt natürlich ein paar wirklich Beiträge, wo man sagt, das war jetzt wirklich schlecht oder das war jetzt wirklich ganz komisch.
Weiß ich nicht, was du meinst, habe ich aber noch nie erlebt, aber ja.
Ansonsten sind natürlich die meisten Beiträge schon gut. Also sonst würden die Leute da auch nicht stehen, und auch Malik steht da natürlich am Ende des Tages, weil er ein super guter Musiker ist und weil er ein gutes Lied hat. Aber wie gesagt, mit so einem Song ist es einfach schwierig, da aufzufallen. So, wenn daneben dann, sagen wir mal, die Saunatypen stehen.
Klar.
Oder ein Typ wie Duncan mit so einer krassen Ballade, so, dann vergessen die Leute deinen guten Popsong. Der ist zwar gut, aber halt einfach nicht außergewöhnlich genug. So. Und das wird halt dann bestraft. Und gerade wenn man aus Deutschland kommt, weil bei uns gibt es auch keine Mitleidspunkte oder auch keine Nachbarschaftshilfen. Wenn unser Song nicht auffällt oder nicht wirklich gut ist oder auffällt, dann sind wir halt schnell oder meist immer letzter. So, das ist halt einfach so. Andere Länder, die mit so einem Song aufkreuzen, die sind dann zumindest mal irgendwie, keine Ahnung, 20. oder 18. oder 19., weil sie von den Nachbarn vielleicht wirklich noch ein paar Punkte kriegen.
Ja, manchmal gibt es ja auch tatsächlich musikalisch-kulturell Dinge, die irgendwie, also wenn eine Balkanballade jetzt vielleicht nicht super der Bringer ist, dann gibt es einfach andere Länder, die einfach diese Musik gerne mögen, und dann kommt es in Anführungszeichen zu Nachbarschaftsvoting, aber einfach, weil sie die Musik gut finden, so, was ja auch total logisch ist irgendwie. Ja. Oder weil es vielleicht trotzdem auch in den anderen Gebieten Europas so ein bisschen heraussticht und dann interessant ist. Ja. Aber Nun hast du gerade erwähnt, wie großartig andere Titel teilweise sind. Nun will ich nicht davon wegkommen, dass du den vierten Platz gemacht hast super Inszenierung, stimmte alles, soweit ich das beurteilen kann. Und der Song stimmte natürlich auch, passte da auch hin. Wobei das Interessante ist, dass da, finde ich, so tatsächlich sowohl im Radio funktioniert als auch auf der ESC-Bühne. Also da scheint man irgendwie so den Spagat ganz gut geschafft zu haben. Nur frage ich mich, wo und wie entsteht denn so ein Song? Also setzt man sich da hin und macht irgendwie eine große weiße Flipchart auf und sagt, so Freunde, jetzt überlegen wir uns mal, wie das funktioniert. Was berührt dich gerade, Michael Schulte? Shoot. Und dann schreibt man so eine Mindmap irgendwie an die Tafel und lässt sich davon inspirieren? Oder wie macht man das?
Also damals war das so, dass man sich bewerben konnte. Lustigerweise habe ich mich beworben und gleichzeitig wurde ich auch vom NDR angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, weil die mich natürlich auch irgendwie auf dem Schirm hatten durch The Voice und durch YouTube und so weiter, und wurde dann in einem internen Verfahren, wurde es erst auf 20 runter und dann, glaube ich, auf 6 Leute, die dann eben im Vorentscheid dabei sein sollten. Und sobald das feststand, war dann klar, dass jeder von diesen 6 Leuten halt einen Song braucht. Und dafür habe ich dann halt geschrieben. Ich habe mit meinen Leuten, die ich schon vorher kannte, geschrieben. Ich habe in Spanien teilweise geschrieben, in einem Studio. Und dann gab es eben auch ein vom NDR veranstaltetes Songwriting-Camp über 3 Tage, wo dann auch nochmal geschrieben wurde mit verschiedenen Songwritern. Und mein Song ist dann am Ende tatsächlich auch da entstanden. Ich hatte am Ende also bestimmt 20 Songs, die zur Auswahl waren. Die habe ich dann mit dem NDR geteilt und es wurde besprochen, welche 3 Songs von diesen Songs wir am besten finden, und die wurden dann, also jeder Kandidat hatte dann irgendwie 3 Songs, die dann eingeschickt wurden, wurden dann schon mal so ein bisschen bewertet von, das war dann glaube ich eine internationale Jury, also das war alles vor dem Vorentscheid noch, um mal zu sehen, welcher von diesen 3 Songs wäre dann vermutlich der beste Song, um damit beim Vorentscheid und dann auch beim ESC anzutreten. Und da war dann eben auch You Let Me Walk Alone schon irgendwie so der Favorite von allen. Und dementsprechend habe ich mich dann auch dafür entschieden. Wie der Song entstanden ist, war im Studio, man hat halt so Tage, da denkst du, da schreibst du jetzt mal über das und dann schreibst du mal über das. Und das war so ein Tag, wo wir so ein bisschen in Balladenstimmung waren und man sich natürlich überlegt, was schreibt man? Und ich habe dann irgendwann so ein bisschen dieses Thema eröffnet, so, weil ich ja vorher auch nie so wirklich groß drüber geredet habe, zumal ich die Songwriter, die anderen auch nicht kannte. Aber ich habe mich da dann geöffnet und habe dann so ein bisschen erzählt über die Geschichte mit meinem Papa. Und so kam das dann, dass wir darüber eben diesen Song geschrieben haben. Das war natürlich auch ein emotionaler Tag. Habe da auch mehrfach dann natürlich Rotz und Wasser geheult irgendwie im Studio, weil mich das schon sehr bewegt hat. Aber am Ende des Tages hatten wir halt dann das Lied. Und ja, so ist das dann gekommen, dass dieses Lied zum ESC gefahren ist.
Und der Rest war dann Geschichte. Tatsächlich, wo du gerade sagst, dass dich das emotional auch so ein bisschen mitgenommen hat beim Songwriting-Camp oder bei dem Schreiben des Ganzen. Ich erinnere mich auch sehr gut an die Show 2018. Ich habe mir deinen Auftritt natürlich oft nochmal angeguckt oder ehrlicherweise auch die ganze Show noch häufiger noch angesehen. Aber da ist direkt nach deinem Auftritt auch tatsächlich im Publikum ein Fan zu sehen, der total verheult da irgendwie steht. Ich weiß nicht, ob du dieses Bild auch im Kopf hast oder schon mal gesehen hast, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, das hat auch einige Leute berührt. In dem Moment des Auftritts, wie war das da für dich?
Ich war arschaufgeregt. Also ich habe ich habe mich da hingestellt und habe versucht, alles auszublenden und habe gehofft, dass ich nicht verkacke. So, war jetzt auch nicht so viel Raum, um jetzt die Emotionen voll zuzulassen, was sicherlich auch gut war, weil das sollte dann nicht passieren, dass ich da irgendwie anfange zu heulen oder so. Nee. Aber ich habe natürlich zwar schon auf einigen Bühnen gespielt davor und ich habe bei The Voice mitgemacht, aber mir war ja schon klar, dass da bis zu 200 Millionen Menschen live zuschauen. Und natürlich war ich super, super aufgeregt so und habe einfach auch so ein bisschen Schiss gehabt. Könnt jetzt nicht sagen, dass ich das genossen habe, glaube ich, rückblickend. Müsste ich nochmal genau drüber nachdenken, aber man ist auch irgendwie froh, wenn man das dann geschafft hat. Natürlich ist es besonders und das wird man nie vergessen, aber das ist schon irgendwie ein krasser Moment, wo du auch einfach Bammel hast. Also da gibt es wahrscheinlich auch Leute, denen ist das egal, die sind so cool drauf, dass denen gar nichts ausmacht. Aber ich bin von Natur aus eigentlich jetzt nicht der geborene Showman gewesen. Das hat sich jetzt in den letzten 6, 7 Jahren auch geändert. Aber ich war einfach sehr aufgeregt und habe, zum Glück war die Arena sehr dunkel. Also ich habe dann auch wirklich nicht wirklich viele Leute gesehen und habe mich einfach voll drauf konzentriert, so gut wie möglich zu singen. So, und das war, glaube ich, mein einziges Ziel und mein einziger Gedanke, dass ich jetzt irgendwie gut singen muss.
Ich erinnere mich so ein bisschen auch an die Situation, weil ich war nicht bei dem Finalauftritt in der Halle, aber ich war bei den Proben teilweise in der Halle damals. Und weiß auch noch, wie dieses, also wer das in dem Moment vielleicht nicht gesehen hat oder nicht mehr im Hinterkopf hat, ihr hattet im Hintergrund auch so Fotos eingeblendet, die so ein bisschen zu dem Thema passten. Also es gab so schwarz-weiß, glaube ich, meistens erst so Fotos. Später gab es dann auch noch so eine rot-weiße Animation in so ein bisschen so Comic-Stil vielleicht. Na, Comic nicht, aber so Cartoon-Stil vielleicht. Und es wurde extra, das fand ich bemerkenswert, für den Auftritt eine Videoleinwand aufgeblasen hinter dir, damit man diese Sachen darauf projizieren konnte. Und das musste irgendwie ganz schnell hochgepustet werden, weil es gab in der Halle keine Videoleinwand, wie es ja häufig beim ESC so ist. Das war in dem Jahr nicht so. Und ich erinnere mich noch gut daran, wie ich da gesessen habe und gedacht habe, okay, was passiert jetzt beim Auftritt von Michael Schulte? Und plötzlich wurde diese aufblasbare Videoleinwand hinter dir hochgezogen. Kriegt man da teilweise auch mal so ein bisschen, ich weiß nicht, also Ehrfurcht, wenn da so plötzlich alle Leute für einen arbeiten, um einen herum arbeiten, lenkt das ab?
Nee, da war ich viel zu krass im Tunnel, glaube ich. Also da war ich wirklich, darum habe ich mir in dem Moment dabei nicht so Sorgen gemacht. Ich weiß, dass es ganz schön knapp war mit dieser aufblasbaren Wand. Wir hatten natürlich davor auch schon so ein paar Pläne für unseren Auftritt. Und als wir dann erfahren haben, dass es aber gar keine, ausnahmsweise, es gibt ja eigentlich jedes Jahr irgendwie keine LED-Wand und auch nichts gibt, wo man was drauf bespielen kann, war das natürlich so ein bisschen schade, weil wir schon die Idee ja auch im Vorentscheid hatten, dass wir da Bilder mit drauf nehmen. Und dann hat zum Glück der NDR sich da was einfallen lassen, hat eben diese, ich glaube aus Amerika wurde die dann eingeflogen oder so, diese aufblasbare Wand. Und zwischen den Auftritten, ich glaube, das Ding musste halt binnen, weiß nicht, 20 Sekunden halt oben sein. Also das wurde halt wie so ein schlapper Schlauch da hochgetragen von 12 Leuten. Und dann muss da irgendeine Ultra Aufpumpmaschine gewesen sein, die das Ding wirklich binnen ganz kurzer Zeit aufgeblasen hat, weil es war wirklich auch bei den Proben, glaube ich, oft so, dass die gefühlt 2 Sekunden bevor die Musik dann gestartet hat, auch erst wirklich richtig stand. So, das war alles ganz knapp bemessen, aber es hat zum Glück funktioniert und da waren natürlich super viele Helfer zum Glück, aber beim Auftritt selbst habe ich, das glaube, das war auch das einzig Richtige, einfach nur bei mir zu sein und sich jetzt nicht darüber Gedanken zu machen, ob die anderen alles richtig machen. Also zum Glück hat das ja so funktioniert, wie es funktionieren sollte.
Man hat im Fernsehen nichts davon gesehen, dass es irgendwie so ein bisschen stressig war. Nee,
natürlich,
oder so,
ja, zum Glück.
Das war total entspannt, sah das alles aus.
Zum Glück, ja. Aber also ich bin ganz froh, dass wir die Inszenierung auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut gemacht haben, weil da gab es natürlich auch viele verschiedene Meinungen und ich für mich war irgendwie immer klar, dass ich da schon so ein bisschen leiten möchte. Und zum Glück hat sich der NDR dann auch darauf eingelassen, dass ich da vieles durchsetzen konnte von dem, was ich mir so vorgestellt habe. Und ich glaube, es war am Ende vielleicht auch ein Punkt, warum das alles so gut funktioniert hat, weil die mich zum Glück haben auch machen lassen. Also ich glaube, es ist nicht unbedingt immer gut, wenn von außen andere Leute meinen, da irgendwie was sagen zu müssen, sondern es ist schon irgendwie auch gut, gerade auch beim Song, wenn ein Song authentisch ist und wenn auch das, was auf der Bühne passiert, irgendwie authentisch ist und nicht nur gemacht wird aus TV-Sicht.
Aber das ist ja ganz gut, dass du das gerade nochmal sagst, dass man sich da so als Künstler, wenn es sich denn eben anbietet, so ein bisschen auch mal durchsetzen muss vielleicht mit der einen oder anderen Idee, die man so hat, weil das würde ich nochmal so in mein kleines ESC-Notizbuch mit aufschreiben, dass man, ich sag mal, mit den eigenen Ideen nicht unbedingt hinterm Berg bleiben sollte auf jeden Fall.
Nee, das ist halt ganz wichtig, aber auch generell natürlich, wenn du Künstler bist, so, dass du halt schon auch da ja irgendwie das machst, wofür du auch stehen möchtest. So. Und es gab auch Momente, wo ich dann vielleicht nicht ganz so hart das gesagt habe, aber schon so im Sinne von, also entweder wir machen es jetzt halt so oder ich bin halt dann nicht mehr dabei. So, weil
oh, krass, okay.
Da kamen natürlich dann auch Ideen so und da dachte ich, nee, das ist aber nicht das, was der Song irgendwie ausstrahlt. So. Und das ist, glaube ich, dann einfach echt wichtig, dass man ja, dass man auch in der Lage ist, auch Ansagen zu machen und auch seine Vision irgendwie dann auch zu präsentieren und zu sagen, so möchte ich das machen so. Und ich glaube, es gab auch Jahre auch aus Deutschland beim ESC, wo leider sehr viel konzipiert wurde oder wo auch fast alles irgendwie auch vom NDR oder so auch so ein bisschen gemacht wurde, sei es jetzt zum Beispiel auch, ich glaube, das war das Jahr nach mir sogar mit den Sisters, das war von Anfang bis Ende konzipiert halt so. Das war eine zusammengewürfelte Formation, die haben vorher noch nie zusammengesungen. Das Lied war irgendwie konzipiert, der Auftritt so, und das hast du halt gemerkt so. Und zum Glück in meinem Jahr haben sie mich ausgewählt, ich habe das Ding gewonnen und sie haben dann auch mich auch machen lassen. So. Und das war mir persönlich einfach sehr wichtig, dass ich da die Gelegenheit habe, auch das machen zu können.
Jetzt hätte mich natürlich schon interessiert, was so die Ideen wären, die ihr verworfen habt, aber die sind wahrscheinlich in der Giftkiste, oder?
Ja, da war zum Beispiel deutlich, ich glaube, deutlich früher und auch generell viel mehr Action, also auf der Bühne. So, das, was man am Ende sieht, so dieses, wenn es aufgeht mit dem großen Finale, Spirale und Rot, ich glaube, das war schon deutlich früher erwünscht oder gewollt und ich habe mich lange Zeit komplett dagegen gewehrt. Am Ende haben wir den Kompromiss gemacht, dass dann halt am Ende nochmal so groß werden darf, so. Kann man jetzt überstreiten, ob das jetzt gut oder schlecht war. Ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher. Aber mir war es halt wichtig, dass es halt ganz klein bleibt und dass es auch dunkel bleibt und dass man bei mir bleibt und nicht die große Arena zeigt. TV-Leute und Kameraleute wollen ja immer gerne die tolle große Arena zeigen, aber sieht man ja auch ganz oft bei den Auftritten. Dann kommt die große Totale, wo du dann die 200 Meter große Bühne siehst. So, aber was bringt mir das bei so einem Song? Das bringt dann nur den TV-Leuten was oder den Arena-Besitzern, dass sie zeigen können, wie toll diese Bühne aussieht. Aber ich brauchte keine große Bühne, ich brauchte nur diese paar Bilder und mich halt so, ne? Voll Fokus auf mich und schön dunkel und schön nah bei mir. Und da haben wir uns dann zum Glück einigen können und da haben sie dann auch gesagt, dass das für die in Ordnung ist.
Ich erinnere mich an ein ESC, das ist jetzt schon wirklich ein bisschen länger her, 2001, der ESC in Kopenhagen. Die haben eine riesige Arena gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, welches Stadion in Kopenhagen das war, aber die haben bei jedem Auftritt ganz viele Totalen gezeigt und man hat super gesehen, wie die Leute überall rumgelaufen sind, aber die eigentlichen Künstlerinnen und Künstler, die waren vorne wie so ein kleines Playmobil-Figürchen oder so ein Lego-Männchen irgendwie auf so einer riesen Bühne. Zumindest einige Male bei diesen Auftritten. Das ist genau das Gegenteil von dem, was du beschreibst. Du hast ja echt jetzt gerade ja, näher
beschrieben. Das finde ich ganz oft irgendwie. Ich finde es eigentlich schöner, wenn man auf der Bühne bleibt und in dieser Welt auch bleibt, egal bei was für einem Song und nicht immer diese großen Totalen. Also das stört mich sowieso bei vielen Auftritten, weil ich muss jetzt nicht unbedingt in dem Moment das Publikum sehen. Ich will ja den Künstler sehen und ich will in dieser Welt auch bleiben, die da kreiert wird auf der Bühne in dieser Inszenierung. Aber also, das ist dann nochmal ein anderer
Punkt. Ich mache mir gerade nochmal eine Notiz, aber weil das ist ja vielleicht jetzt nicht unbedingt immer Aufgabe des Künstlers oder der Künstlerin, aber vielleicht hören ja auch andere Menschen noch zu. Dann kann man ja mal auch nah an den Künstler rangehen, sage ich mal, dazu aufschreiben. Weil über die Kameraführung haben wir bislang noch gar nicht so viel gesprochen hier in diesem Podcast. Aber das gehört auf jeden Fall dazu. Eine Sache, die man noch so im Hinterkopf ist, auch wenn ich beim ESC vor Ort bin, es ist einfach viel los. Es gibt ständig Interviews, es gibt ständig Leute, die mitreden wollen. Es gibt ständig die Wettquoten, die irgendwie reinkommen. Also auf was für Sieger gerade gewettet wird in der internationalen Community. 1000 Auftritte, 1000 Proben und so weiter. Wie bleibt man da einigermaßen ruhig? Also hast du dir Freunde und Familie mitgenommen, soweit es ging? Oder hast du irgendwie täglich Yoga gemacht? Oder was war dein Rezept, um da einigermaßen durch diesen Rummel durchzukommen?
Also ja, also da ist sehr, sehr viel los, auf jeden Fall. Sehr, sehr viele Interviews und klar auch viele Proben. Und dann gibt es natürlich super viele Partys halt auch abends. Ne? Da gibt es ja jeden Abend kann man da irgendwo feiern und was machen und mit den anderen Teilnehmern irgendwie Action machen. Das habe ich komplett nicht gemacht, so einfach auch, um meine Stimme zu schonen und um auch einfach fokussiert zu bleiben und ja auch fit zu sein. So, da gibt es auch viele Leute, die das eben nicht machen. Da gab es auch schon einige Leute aus Deutschland, mir fällt jetzt gerade der Name nicht mehr ein, die war am ESC-Tag dann so heiser, weil sie sich irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob sie zu viel gefeiert hat oder ob sie einfach zu viel gesungen hat. Am Ende des Tages war ich sehr, sehr brav und bin nach den Proben immer direkt ins Hotel. Meine hochschwangere Frau war ja auch dabei.
Ah, okay.
Das hat mir vielleicht in die Karten gespielt. Wir haben mal einen Ausflug gemacht in Lissabon ab und zu und haben ansonsten aber auch wirklich versucht, ruhig zu machen. So. Und das war mir einfach wichtig, um da ja 100% fit zu sein am Tag der Tage. Und da war ich wirklich ganz konzentriert bei mir und wollte mich auch nicht ablenken lassen.
Und dann aber in Lissabon beim ESC, da laufen die Proben, es geht so langsam in Richtung Finale und ich erinnere mich, dass es irgendwann so in der, ich sag mal, Presse, aber auch Fan-Community durchsickerte, eigentlich hat Deutschland keine so schlechten Chancen. Irgendwann wurdest du mit zu den Favoriten plötzlich gezählt. Wann wurde dir das bewusst?
Ja, das war auf jeden Fall ganz spannend, weil ich weiß auf jeden Fall noch, bevor ich nach Lissabon geflogen bin, ich glaube, da war ich in den Wettquoten irgendwo auf 26 oder also auf jeden Fall relativ weit hinten. Was mich schon so ein bisschen verwundert hat, weil ich eigentlich relativ überzeugt war so von meinem Song und auch so das Gefühl hatte, dass das eigentlich beim ESC gut funktionieren sollte. Ich habe trotzdem in den Interviews, wenn ich gefragt wurde, was sind deine Erwartungen, habe ich nie das ausgesprochen, was ich gedacht habe, weil ich habe schon so immer gedacht, oder das war zumindest mein Ziel, eine Top 10 zu schaffen und habe auch gedacht, dass das durchaus möglich ist. Aber ich wollte natürlich nicht überheblich wirken mit Wettquoten auf 26 und nachher dann auf die Fresse fallen, wenn ich auf dem Letzten bin und dann vorher solche Prognosen irgendwie wagen. Aber ich habe mich ein bisschen gewundert, aber das lag, glaube ich, auch einfach daran, dass ja Deutschland gerne auch erstmal weiter hinten prognostiziert wird. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube, das war so nach der ersten Probe, wo die Leute dann auch in der ESC-Bubble zum ersten Mal so die Inszenierung gesehen haben und vielleicht auch so ein bisschen gecheckt haben oder den Song auch gecheckt haben oder auch überhaupt generell so mein Auftritt. Da ging das dann so langsam los. Oder hat man gemerkt, okay, jetzt irgendwie, man spricht ja immer von dem, mit dem Horse, ist das das Dark Horse? Ich weiß es nicht, also das geheime Pferd, was von hinten sich irgendwie ran
das Dark Horse, ja, in der Tat. Das ist so ein Begriff, den gibt es tatsächlich. Von einem Auftritt, mit dem niemand rechnen, der dann aber doch super erfolgreich sein kann.
Und den gibt es wohl jedes Jahr oder von auch so ein, zwei, die auf einmal, die vorher keiner irgendwie auf dem Schirm hatte und dann plötzlich irgendwie aber doch so. Und das war dann nach dem ersten Auftritt, dass ich das so zum ersten Mal gehört habe, dass auch die Reaktionen innerhalb der Arena, da durften ja auch schon immer ein paar Leute auch zuschauen, ziemlich gut waren. Und habe dann auch gesehen, wie so die in den Wettquoten, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, aber sagen wir mal, ich bin dann vielleicht von 26 schon mal auf 20 gehüpft. Und das ging dann so von Tag zu Tag, von jeder Probe irgendwie immer weiter. Dann war ich, glaube ich, irgendwann auf 18, dann irgendwann auf 15. So, und da habe ich schon gemerkt, okay, das geht irgendwie in eine gute Richtung und scheinbar ist da dann tatsächlich auch irgendwie sowas drin. Bis dann wir, glaube ich, am Tag vor der, also wo das Juryfinale ist, also am Tag vor dem ESC, waren wir irgendwie schon Top 10. In den Wettquoten und dann waren wir irgendwann, glaube ich, nach meinem Auftritt beim Juryfinale auf 6 oder so und danach und kurz am Abend des ESCs stand ich dann, glaube ich, sogar auf Platz 3 in den Wettquoten und da war für mich schon irgendwie klar, okay, also das kann eigentlich gefühlt nur eine Top 10 werden, wenn die Wettquoten, also weil das passt ja schon oft sehr, sehr gut, was die da sagen, weil das spiegelt ja das wieder, worauf die Menschen wetten und was die Menschen gut fanden da draußen. So, das passt nicht immer, aber die haben schon oft recht und da war ich mir schon irgendwie relativ sicher, dass das ein gutes Ergebnis werden muss. So, sonst würde ich nicht in den Wettquoten plötzlich nach meinen Auftritten auf Platz 3 stehen. Und das hat mich natürlich total, da war ich natürlich super hyped. Ich war natürlich mega geil drauf und dachte, krass, ey, was passiert hier? Irgendwie von einer Woche war ich noch gefühlt letzter so und jetzt gehen die alle voll drauf ab und da können echt viele Punkte kommen. Und es ist tatsächlich auch so, dass nach dem Juryfinale geben ja die, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber nach dem Juryfinale geben ja die Jurys, die internationalen Jurys, geben ja schon ihre Punkte ab. Die werden ja dann am nächsten Tag aber erst bei der ESC-Show verkündet. Das sind ja immer diese Punkte, 12 Points go to. Germany zum Beispiel. Und das sind ja aber die Punkte, die vom Vortag schon reingekommen sind. Das wusstest du wahrscheinlich, ne?
Genau, von den Jurys sozusagen. Die liegen schon so
genau,
ein bisschen
rum. Genau. Genau, aber vielleicht nicht alle, die jetzt zuhören. Nee. Das ist auf jeden Fall das von dem Auftritt vorher. Also wenn du am Tag vorher richtigen Scheißauftritt hast, also so richtig verkackst, so, dann kann das durchaus passieren, dass du irgendwie 0 Punkte bekommst und am nächsten Tag machst du den geilsten Auftritt und kriegst dann halt keine Punkte. Und die wundern sich, wieso kriegt denn dieser geile Auftritt keine Punkte? Das liegt dann aber daran, dass halt der Auftritt am Tag vorher bewertet wurde eigentlich. Ist auch, ja, für manchen, ich glaube, viele wissen das gar nicht so unbedingt. Aber auf jeden Fall am Abend, der einer der, ich sag mal, Chefs von unserem ESC Deutschland hatte wohl schon von anderen Chefs aus anderen Ländern ein bisschen was zugeflüstert bekommen. Und durfte natürlich nicht so viel verraten, aber hat mir zumindest schon mal verraten, dass das durchaus sehr gut aussieht teilweise. Und das hatte mich natürlich auch beruhigt und dann noch die Wettquoten dazu. Da war ich auf jeden Fall, ja, da wusste ich eigentlich, jetzt muss ich nur noch irgendwie an diesem einen Abend noch einen guten Auftritt hinlegen und dann könnte das wirklich ein gutes Ergebnis werden.
Dann noch ein paar gute Publikumsstimmen dazukommen, aber das ist dann ja auch alles tatsächlich so gekommen und du hast ja auch vorhin schon so ein paar Punkte genannt, wo du glaubst, warum es eben ganz gut geklappt hat, wie man den Auftritt designt, wie man den Song schreibt, all das habe ich schon gelernt. Ich würde an dieser Stelle gerne dich mal zu ein paar, ich sag mal, Klischees befragen, die über den ESC immer so kursieren. Und das machen wir hier in diesem Podcast in einer kleinen, feinen Rubrik. So, ich habe nämlich in jedem der Interviews bislang eine schöne Tasche dabei gehabt. Das ist meine ESC-Tasche, die ist sogar original vom ESC, ist so ein ESC-Souvenir. Und da sind kleine Zettelchen drin. Und meine bisherigen Interviewpartnerinnen und Interviewpartner, das waren Conchita Wurst, das war Max Mutzke, das war Isaac und jetzt bist du da. Aber die anderen drei, die haben jeweils schon Zettelchen gezogen. Es sind noch ein paar übrig. Weil wir jetzt an unterschiedlichen Orten sind, ziehe ich die mal für dich. Und auf jedem Zettelchen steht ein Vorurteil drauf, das es gibt beim ESC. Und du kannst mal sagen, was du dazu denkst. Und ich nehme mal das erste raus. Ja. Da geht es um, ich lese einfach mal vor. Wenn es ums Outfit geht, halb nackt ist halb gewonnen. Stimmt das?
Naja, wenn der Song scheiße ist, dann reicht auch nicht halb nackt. Also,
ich habe das aber schon erlebt.
Ich denke mal, ein gutes Outfit kann theoretisch schon mit reinspielen. Ob es jetzt wirklich halb nackt sein muss, also ja.
Ja, okay.
Ist schwer zu sagen, kann schon sein. Mit dem richtigen Song hilft vielleicht halb nackt auch eher als voll bekleidet.
Aber bei mir war es ja damals so.
Das ist nicht immer, glaube ich. Wenn es zu doll ist, dann kann das ja auch durchaus mal in die andere Richtung gehen. Bei mir war es ja damals so, ich habe ja wirklich das Schlichte angezogen, was man so anziehen konnte. Von daher, also mein Outfit hat mir damals auf jeden Fall nicht unbedingt geholfen. Das war, wenn dann, das Lied.
Dann nehme ich nochmal einen anderen Zettel raus. Und da bin ich gespannt, was du sagst, weil ich habe jetzt mitbekommen, du hast ja durchaus auch einen kleinen Überblick über erfolgreiche Auftritte der vergangenen Jahre. Und ein Zettel hier sagt, Ausdruckstanz gehört auf jeden Fall dazu.
Ausdruckstanz, also das Lied sozusagen in Form des Tanzes widerspiegeln.
Naja, zumindest irgendwie eine krasse Choreo, schätze ich mal.
Bei mir war auf jeden Fall auch gar keine Choreo am Start. Aber also braucht es scheinbar nicht immer, aber das hängt natürlich, also wenn du einen Song singst, der zum Tanzen anregt, dann muss da natürlich auch eine geile Choreo her und am besten noch irgendein Tanz, der dann auch irgendwie mitgetanzt werden kann, wie jetzt auch hier aus Schweden. Die haben da ja auch so einen kleinen Tanz, das macht dann schon viel aus. Also ja, das empfinde ich auch tatsächlich als wichtig dann.
Ist Social Media mäßig bestimmt auch ganz praktisch.
Richtig, ja, gerade bei TikTok, die tanzen ja so gerne.
So, ja, ist ja so, ne? Und wenn das da irgendwie schon gut performen kann, wunderbar. Ich würde von dir gerne jetzt zum Abschluss nochmal gern so drei Punkte haben oder drei Thesen, wie man den ESC gewinnt. Du kannst auch das ein oder andere vielleicht nochmal sagen, was wir jetzt im Gespräch schon so touchiert haben. Wenn du nochmal sagst, das sind drei Punkte, so kann ein ESC-Auftritt erfolgreich sein. Was wäre das?
Man sollte außergewöhnlich oder zumindest sehr gut singen, gerade an dem Abend, wo es dann auch ums große Ganze geht. Man sollte auffallen zwischen diesen ganzen 26 Songs, sodass am Ende dieses Abends man am besten am meisten in Erinnerung bleibt bei allen Leuten oder bei den meisten Leuten. Also auffallen. Und dann zum dritten Punkt, das Auffallen würde ich dann sagen, entweder durch einen unfassbar schönen Song als Ballade, authentisch und ehrlich, oder eben eher groß und crazy und auffallend durch eine bunte Show oder einen Song, der einfach so ganz anders ist wie alle anderen Songs.
Gibt es einen Moment, der dir von deiner ESC-Teilnahme besonders positiv in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, ey, das ist jetzt ein Highlight, das werde ich nie so schnell vergessen?
Dass dann halt so viele Punkte kamen. Das war natürlich unfassbar, da zu sitzen und dann auch ein paar 12 Punkte zu bekommen und wirklich ja teilweise gefühlt noch mit um den Sieg auch irgendwie zu spielen, wo wir dann teilweise mal Dritter waren oder auch punktgleich mit dem Ersten. Da war ja wirklich alles drin. Das war natürlich so für mich einer der schönsten Momente. Das werde ich so nie vergessen. Und wenn man nochmal kurz zum Vorentscheid geht, natürlich der Sieg da beim Vorentscheid und dann über Nacht auch, dass ich gesehen habe, in Deutschland zum Beispiel bei iTunes auf der 1 zu stehen. So, das war natürlich auch so ein Moment, das war für mich natürlich nach den Jahren davor, die nicht so gut liefen musikalisch, einfach auch schon ein krasser Step.
Wie schön, dass das alles so funktioniert hat. Michael Schulte, danke dir.
Danke dir.
I tried my best and I came so far. But walk this road alone.
Also, was habe ich jetzt gelernt nach 4 Folgen? Wie gewinnt man den ESC? Ich habe mir ja eine Menge in mein Notizbuch reingeschrieben. Ich glaube, die größten Learnings sind, Bands schnell mal vor dem ESC zusammenzucasten, das klappt meistens nicht. Und auch schnell angeblich wahnsinnig gefühlvolle Songs zu schreiben, zu denen man selbst aber nicht so wirklich einen Bezug hat, vergesst es. Und an einem ESC-Finalabend sehen die Leute über 20 Songs und ein Song ist nicht gut genug, weil er einfach nur gut ist. Bei den Leuten muss wirklich was hängen bleiben. Entweder ein echtes Gefühl, eine Emotion oder ein Wow-Moment, weil auf der Bühne was passiert, was sie so noch nicht gesehen haben. Und an die Künstler, lasst nicht alles mit euch machen. Das habe ich jetzt auch gelernt. Gleichzeitig muss man auch sagen, für absolute Newcomer ist der ESC vielleicht ein bisschen zu krass. Ein bisschen Live-Erfahrung braucht man schon. Außer man heißt Lena Meyer-Landrut, die war vielleicht einfach eine Ausnahme, als sie 2010 das Ding gewonnen hat. Aber vielleicht kriegen wir das ja auch bald wieder hin. Und sehr bald geht's dann hier auf diesem Podcast-Feed weiter mit ESC Update, unter anderem mit Marcel Stober. Hey Marcel.
Das ist richtig. Hey Daniel.
Was habt ihr vor als nächstes im ESC Update-Podcast?
Ja, es geht ja nach Basel, es geht zum ESC und wir sind natürlich vor Ort. Wir werden in der ESC-Woche jeden Tag, jeden Morgen mit einem neuen Podcast hier sein, von Montag bis Sonntag, also durch bis zum Sonntag nach dem ESC. Wir haben natürlich viele Gäste und wir schauen natürlich ganz genau auf die Performances, auf die Geschichten, auf die Skandale. Wer weiß, was alles noch passieren wird beim ESC vor Ort. Es kann alles passieren und egal, was passiert, ihr hört es auf jeden Fall dann jeden Morgen pünktlich zum Frühstück in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Hervorragend. Ganz schnell, hast du schon Favoriten in diesem Jahr beim ESC?
Mein Favorit ist die Band Kai aus Schweden.
Natürlich.
Und ich glaube, dass das sehr gut ankommen wird. Es ist ein Song übers ins Sauna gehen und glücklich sein. Es wird fantastisch inszeniert werden, da bin ich mir sicher. Und es wird wahnsinnig gut ankommen.
Ja, und Michael Schulte ist ja auch Fan von diesem Song anscheinend. Also da gibt es schon mal einige Stimmen, die, glaube ich, aus Europa zusammenkommen. Ich bin auch sehr gespannt, wie das abschneiden wird. Also ESC Update, unter anderem mit Marcel Stober hier in der ARD Audiothek. Solltet ihr abonnieren. Das hier ist ein Podcast gewesen von Radio Bremen für die ARD Audiothek und bei der Produktion mitgeholfen haben Michelle Brückner, Andrea Suhn, Jan Kröger, Marcel Heberlein, Eva Garte, Milena Schulte und Hannes Kalter. Ich bin Daniel Kehler, ich war euer Host für diese 4 Folgen und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim nächsten Eurovision Song Contest.